Damen und Herren, ich danke für die freundliche Begrüßung und für Ihr Interesse an einer Frage, die heute ja, man kann mit Recht sagen, eine aktuelle Frage ist. Ich möchte aber die Worte des Herrn Direktors unterstreichen, dass wir die Frage Islam heute Abend nicht politisch anpacken, sondern religiös. In diesem ganzen Gespräch soll die religiöse Situation herausgestellt werden, soweit dies möglich ist. Um das von vornherein zu sagen, im Islam kann man Religion und Politik nicht trennen. Viel, viel weniger trennen, als dies etwa bei uns im abendländischen Christentum möglich ist. Und trotzdem, wir lesen ja so viel vom arabischen Block, was da wieder geschieht, was innerhalb des Blocks geschieht. Im Moment scheint es ja so, dass er uns nicht gerade besonders gefährlich ist. Warum? Weil die Brüder untereinander nicht einig sind. Alles soll zurückstehen und wir wollen nur den religiösen Aspekt betrachten, aber uns selbst dabei doch wohl eine wichtige Einsicht erarbeiten, die auch fruchtbar sein kann auf beide Sichten. Es ist doch eine eigene Situation heute, dass sich die Blöcke in der Welt gegenüberstehen. Wir erleben es doch in diesen Tagen in Genf, dieses Gegenüberstehen. Es gibt keine Einigung. Es gibt kein Verstehen mehr. Vielleicht ist das Religiöse die einzige Brücke zu einem Völkerverständnis und zu einem Völkerfrieden. Wenn wir noch diese Einsicht möglichst tief in die Herzen der Menschen einhämmern könnten. Und wenn wir in allen Blöcken genügend religiöse Menschen hätten, mit einer ganz lebendigen Religiosität, dann können die ruhig ihre großen Konferenzen halten im alten Stil. Die, die die Geschichte machen, wären dann wir. Zu diesen Blöcken, Ost-West, kommt eben jetzt der Block Islam. Nicht das erste Mal in der Geschichte, aber er regt sich jetzt wieder. Es wird gut sein, wenn wir uns zunächst einmal rein statistisch kurz vergegenwärtigen, was hinter diesem Block steht. Eine genaue Statistik ist übrigens nicht möglich. Aus manchen islamischen Ländern sind überhaupt keine amtlichen Zahlen zu erhalten und aus anderen Ländern Zahlen, die man mit großer Vorsicht nur annehmen kann. Also um ein Gesamtergebnis zu nennen, wenn Sie neueste Darstellungen der Religionsgeschichte des Islam hernehmen, und dann finden Sie überall Zahlenangaben, die für den Islam schwanken zwischen 320 und 400 Millionen. Und das ist eine große Differenz, aber immerhin, selbst wenn wir bei der niedersten Zahl 320 Millionen bleiben, das ist ein ganz gehöriger Brocken. Islamisch sind im Ganzen eben die arabischen Völker. Und Arabisch sprechen heute etwa 76 Millionen Menschen. Davon sind aber an den Randgebieten einige Gruppen abzurechnen. Etwa die Kurden sind nur zum Teil Moslems, allerdings sehr aktive Moslems da. Der arabische Libanon ist zur Hälfte christlich. Am dichtesten bevölkert ist das Nildelta. Nicht das Delta, sondern das ganze Niltal mit etwa 23 Millionen Moslems und dann eben Nordafrika, wo wir wieder etwa 10 Millionen annehmen müssen. sind sie geografisch, erstreckt sich die islamische Welt, man kann sagen, von Sibirien und Indien bis an den Westatlantik. Und sehr weit, vor allem in Südafrika, nach Süden und in ganz Indonesien. Es ist ein ungeheures Gebiet, das durch diese Religion eine Einigkeit erhält, ein großes Ziel hat. Wieso das möglich ist, ich denke, das wird uns im Laufe unserer Unterhaltung klar werden. Besonders zu nennen hätte ich dann eben Persien, Iran, wo der Islam heute ja noch in einer besonderen Form Schia Staatsreligion ist. Es sind etwa 18 Millionen Moslems. Und zu diesem iranischen Kreis gehört auch Afghanistan mit etwa 12 Millionen. Die Türken sind das dritte Hauptvolk des Islam und waren zeitenweise der größte politische Faktor innerhalb dieses Blockes. Nun ist ja einmal mit unseren Begriffen gesprochen in der Türkei die Trennung von Kirche und Staat durchgeführt. Der Staat ist an sich vollkommen neutral. Freilich, um das hier gleich anzuschieben, gibt es da sehr interessante Vorgänge, ganz langsam wird die Religion wieder hereingeholt. Es gibt wieder Religionsunterricht, es gibt öffentliche Gottesdienste und so weiter. Die Staatsführung war einfach gezwungen, dem Volke nachzugeben. Es gibt sogar den Traum von einem türkischen Kalifat, einem neuen. Aber bisher ist das nur ein Traum, der kaum verwirklicht werden kann. Es gibt aber eine noch größere Gruppe als die, die ich bis jetzt zusammen genannt habe. Das ist der Islam in Indien. Pakistan hat 68 Millionen Einwohner und ist ein glühendes islamisches Land. Ich weiß nicht, ob Sie die Trennung von Indien und Pakistan verfolgt haben, wo so viel Schreckliches geschehen ist. Die Gründe sind religiöse, Zugehörigkeit zum Hinduismus oder zum Islam. Das ist eine ungeheure Völkerverschiebung gewesen, die aber sich konsolidiert hat, und Pakistan ist ein sehr starker Staat und Pakistan unterhält und bezahlt heute im Abendland allerhand islamische Missionen. Daher kommt viel Geld für die islamischen Missionen. Verhältnismäßig jünger und schwächer ist der Islam in Indonesien, das etwa 66 Millionen Einwohner zählt, aber im Ganzen noch nicht so recht durchdrungen ist. Das ist immer wieder die Forderung im modernen Islam, Schwerpunkt der Arbeit Indonesien, Somaliland als Zentrum für ganz Afrika. Somaliland erhält ja 1960 die Selbstständigkeit, die haben rechtzeitig vorgebaut, bauen Schulen und alle möglichen Einrichtungen auf, um aus diesem Land eine Zentrale des Islams zu machen. Und natürlich liegt ihnen auch viel an Jerusalem. China gibt an, dass 23 Millionen Muslime zu seinen Einwohnern gehören. Und das ist eine Zahl, mit der man heutzutage nicht viel anfangen kann. Das sind übrigens Zahlen der UNESCO, die ich wiedergeben kann hier. Und die UNESCO hat ja schließlich noch am ersten die Möglichkeit einer zwischenstaatlichen Kontrolle. Besondere Aufmerksamkeit verdient der Islam in Negerafrika. Ich habe vorhin ganz kurz von Nordafrika gesprochen. Und zwar im Osten und Westen macht die islamische Mission Fortschritte neben denen sich die christliche Mission nicht sehen lassen kann. Gründe, nun vielleicht kommen wir noch drauf. Dann gibt es ja etwa 2,5 Millionen Moslems auf dem Balkan. Nehmen wir diese Zahlen zusammen, ja, die UNESCO rechnet mit etwa 371 Millionen Moslems. Sehen Sie, das ist ein gewaltiger Block, der über eine ganz breite Zone der Erde verteilt ist. Und wenn der Block aktiv wird, noch mehr aktiv wird, als es heute ist, dann ist er sehr ernst zu nehmen. Nicht nur politisch ernst, sondern auch weltanschaulich, religiös, sehr ernst zu nehmen. Ich meine, wir müssen eigentlich hier zuerst ein Mea culpa sagen. Die Beschäftigung mit dem Islam im Abendland ist ja alt. Ich kann jetzt nicht die Geschichte hier aufzählen, aber diese ganze Beschäftigung ist Abwehr des Islams. Vom frühen Mittelalter an, vor allem eben dann im Hochmittelalter, Raimundus Martini, Raimundus Lullus und wie die großen Männer alle heißen, Nikolaus Cusanus. Raimundus Lullus hat so gut Arabisch gelernt, dass er den Großteil seiner Traktate über die Araber Arabisch geschrieben hat. Man hat sich also schon Mühe gegeben. Aber sehen Sie, die ganze Methode ging nur darauf aus, den Islam zu bagatellisieren. Ich meine, der Mohammed hat 4 Frauen gehabt, nein, er hat noch viel mehr gehabt. Das kann keine Religion sein. Ja. Das ist eine Schuld des Abendlandes, die heute so verschämt oder unverschämt zugedeckt wird mit dem Begriff unterentwickelte Länder. So geht das. Wir müssen uns mit einem ganz anderen Ernst mit dem Islam beschäftigen. Nicht nur aus missionarischen Gründen. Von vornherein gesagt, wir haben Islammissionen seit Jahrzehnten. Erfolg, Bekehrungen. Ich kann Ihnen keine Zahlen angeben. Es lohnt sich auch gar nicht. Es gibt so gut wie gar keine Bekehrungen vom Islam zum Christentum. Das hat verschiedene Gründe. Und trotzdem haben unsere Missionäre und unsere Schwestern aus, sie sind in den Schulen, sie sind in den Krankenhäusern, sie sind geduldet, man lernt sie als gute Menschen kennen und dann geht es so oft, wie mir ein alter Missionar der Weißen Väter erzählt hat, dann kommen sie und sagen, Asli, wer doch Moslem, das geht doch nicht, dass ein so guter Mensch in die Hölle kommt. Aber Christ werden, das kommt für einen Mohammedaner nicht in Frage. Wir müssen die ganze Islamfrage anders anpacken heute. Schon durch die Verkehrslage. Ich weiß, Sie können jeden Tag arabische Sendungen oder Sendungen über den Islam irgendwo am Radio hören. Sie haben so viele Aufsätze bis in die billigste Illustrierte hinein, wo immer wieder diese Dinge besprochen werden. Wir müssen sie mit Ernst angehen. Das ist kein Stoff für eine Unterhaltung. Leider muss man sagen, viele beziehen ja ihr Islamwissen etwa vom Film, wo die tanzenden Derwische auftreten und andere Absonderlichkeiten. Ja, wir würden uns auch gegen eine solche Behandlung und Einschätzung wehren. Da kommt man an das Wesentliche des Islams nicht heran. Und sehen Sie, so wollen wir jetzt heute und morgen einfach ein paar Grundfragen herausnehmen. Alle sind ausgewählt unter dem Gesichtspunkt Islam und Christentum. Es ist nicht so, dass ich Ihnen jetzt einfach das ganze System des Islam darstellen wollte oder in der Zeit, kurzen Zeit auch noch könnte. Islam und Christentum. Das Ergebnis wird wahrscheinlich das sein, dass wir erstens einmal für den Islam wenigstens einige grundsätzliche Einsichten gewinnen und dass wir für unsere eigene Religion auch etwas gewinnen, denke ich. Wenn wir von Islam sprechen, dann denken wir eben an Mohammed und seine Religion. Lassen Sie mich ganz kurz eben den Ursprung und die große Linie aufzeigen. Als Mohammed am Beginn des 7. Jahrhunderts unter seinen mekkanischen Landsleuten mit seiner Predigt begann, da stand er nicht einfach in einem rein heidnischen Raum, sondern in einem Raum, wo jüdisches und christliches Gut ihm zugänglich war. In Nordwestarabien gab es sicher damals geschlossene jüdische Siedlungen. Einige davon kennen wir. Im alten Yathrib, späteren Medina, das ja die Wahlheimat des Propheten werden sollte, bekannte sich etwa die Hälfte der Einwohner zum Judentum. Aber auch in Südarabien hat das Judentum Siedlungen gehabt. Das Christentum ist weniger fassbar. Wir können christliche Siedlungen in Arabien in dieser Zeit, ja höchstens im Süden etwas, aber in dem Gebiet, in dem Mohammed auftrat, uns nachweisen. Und doch muss es eine ganze Reihe einzelner Christen gegeben haben. Die älteste Überlieferung sagt uns ja, dass in der Verwandtschaft Mohammeds ein Christ war. Wichtiger waren die Handelsbeziehungen mit den Nachbarreichen. Die Araber sind ein Handelsvolk. Und Mohammed selber war ja Kaufmann. Und wenn Sie sich nur so im Großen einmal die Landkarte vorstellen, ja, da kommen diese Araber in das Byzantinische Reich, in welchem seit dem 4. Jahrhundert das Christentum Staatsreligion war. Da kommen sie in das christliche Syrien, Palästina, Ägypten, die ja in der Zeit Mohammeds alle als Provinzen zum Byzantinischen Reich gehörten. Von größerer, aber nicht leicht präzisierbarer Bedeutung war Abessinien. Abessinien war in jener Zeit eine Großmacht und hatte jahrzehntelang ganz Südarabien unterjocht. Und Abessinien war Christen. Freilich, wie heute noch, ein Christentum ziemlich eigener Prägung. Und wenn wir nach dem Osten schauen, so gab es bestimmt im Perserreich Christen, nämlich besonders die nestorianischen Christen, die aufgrund dieser christologischen Streitigkeiten im Byzantinischen Reich sich nicht mehr halten konnten und nach Persien auswanderten und dort einen beachtlichen Einfluss gewonnen haben. Das muss man alles berücksichtigen, wenn man verstehen will, warum im Islam so viel christliche und so viel jüdische Anklänge, sage ich einmal, zu finden sind. So viele, dass die einen sagen, der Islam ist eine christliche Sekte. Ein entartetes Christentum. Wogegen andere sagen, nein, er ist überhaupt keine Religion. Ist ein philosophisches System, ist ein Deismus und mehr nicht. Lassen wir diese modernen Auffassungen einmal dahingestellt sein. Mohammed selber hat sich als tief religiösen Menschen gewusst und hat seine Rolle darin gesehen, dass er der Vollender des Judentums und des Christentums sei. Im Grunde ist er kein Religionsstifter, sondern ein Reformator. In welcher Weise? Das werden wir noch sehen. Sicher hat Nur haben wir aus diesen beiden Religionen ganz entscheidende Anregungen erhalten. Und da war es vor allem die Schrift, die Heilige Schrift. Die hat auf ihn Eindruck gemacht. Die Juden haben eine Schrift, die Christen haben eine, die Araber haben keine. Und die Araber seiner Umgebung, ja, er spricht nicht gerade schön von ihm. Abergläubig bis zum Exzess, gewinnsüchtig, moralisch vollkommen und so weiter. Woher kam das? Ja, sie glauben nicht nur an einen Gott, sondern an weiß wie viele. Woher kam das? Die haben keine Schrift. Das kann aber doch nicht sein, dass der eine Gott den Juden eine Schrift gibt, eine Offenbarung, den Christen auch, und den Völkern der arabischen Zungen nicht. Und so fühlte er sich berufen, seinen Landsleuten eine heilige Schrift zu geben. Das ist eben der Koran, die heilige Schrift in arabischer Sprache für arabische Menschen. Das stellt er ausdrücklich heraus. Für arabische Menschen, was das allerdings heißen soll, das werden wir nachher noch sehen. Mohammed war wohl lange der Überzeugung, dass seine Gottesbotschaft genau mit dem Glauben der Juden und der Christen übereinstimmt. Jedenfalls wollen wir einmal das festhalten, dass der Islam mit beiden nächst verwandt ist. Es gibt allerdings einen Abgrund, der uns trennt. Das ist ein Paradox. Diese nächste Verwandtschaft im Glauben an den einen Gott. Im Koran finden Sie so viel aus dem Alten Testament, sage ich einmal so, etwas umrissen. Im Koran finden Sie so eine Liste von Stellen, wo von Jesus und Maria die Rede ist. Und nie verenkelt. Ganz bestimmt nicht. Und trotzdem besteht halt die Tiefe. Und wenn ich jetzt noch einmal an die Landkarte und an die Geschichte erinnere, meine Damen und Herren, das ist und bleibt eine Tatsache. Der Islam hat in der Ausbreitung des Christentums im 8. Jahrhundert eine Grenze gesetzt, hat einen eisernen Vorhang gezogen, der bis heute nicht beseitigt ist. Wo der Islam herrscht, da ist das Christentum allenfalls geduldet, da kann es höchstens Einzelbegehungen erreichen. Das ist eine Tatsache. Es ist doch etwas Merkwürdiges, man sagt, es sei eine so äußerliche Religion, eine abgestorbene Religion und so fort. Eine reine Gesetzesreligion. Und doch hat er diese Kraft, dass er diesen eisernen Vorhang hat runterfallen lassen können und der bleibt. Bis heute. So stehen wir eben vor einer merkwürdigen Tatsache. Das eigentliche Ziel Mohammeds war es, die Menschen arabischer Zunge anzusprechen und ihnen die Heilsbotschaft zu bringen. Er ist also der Prophet der arabischen Völker. Zunächst in seiner Auffassung. Nun stellen wir, aber da sind wir Abendländer, eine Entwicklung fest. Seine Verkündigung ist sicher in erster Linie an die Vertreter des altarabischen Heidentums, an seine mekkanischen Landsleute gerichtet, die natürlich von den Buchreligionen etwas wussten, denn wenn die am Abend an den Rastplätzen der Karawanenstraßen sitzen, da wird halt erzählt, und da erzählt jeder aus seinem Herzen heraus. gibt ja ein modernes Buch aus Israel mit einem komischen Titel Kumsins. Da dürfen Sie nicht versuchen, das Hebräisch zu erklären, dieses Wort Kumsins. Das ist ein verballhornendes deutsches Wort. Komm, sitz her, erzähle. Sonst gar nicht. Kumsins. Das ist ein fester Begriff im heutigen Palästina. Diese Gespräche, dieses Erzählen am Abend, da müssen Sie mit Leuten reden, die sich jahrelang da drin aufgehalten haben. Da geht man uneingeladen in irgendeiner Familie, vor allem um 10, wenn es etwas kühler wird. Und da wird halt erzählen. Da ist jeder willkommen, der etwas zu erzählen hat. Und so haben diese Mekkaner sicher von den Buchreligionen gehört. Und Mohammed benutzt die Geschichten, die seine Landsleute und die er selber kennt, um ihnen die Gottes Botschaft zu verkünden. Und diese Botschaften sind dann im Koran später gesammelt worden. Das Ziel ist die Überwindung dieses altarabischen Heidentums und eben eine Vertiefung des religiösen Geistes. Da spielt in den frühen Suren des Korans und der Mekkanischen, spielt die Gerichtspredigt eine große Rolle. Nun, diesem Heidentum gegenüber hat er vor allem die Idee vertreten, es gibt nur einen Gott, den Schöpfer und Erhalter der Welt. Der Islam ist Monotheismus in strengster, ja, man kann sagen, in starrer Form. Nirgends so stark ausgeprägt wie im Islam. Es gibt keinen Gott außer Allah. La ilaha Allah, ila Allah. Es gibt nur Allah. Und Mohammed ist sein Prophet. Das ist das ganze Glaubensbekenntnis. Das ist Kampfruf. Das ist Symbol des Islams. Das ist Inhalt des Glaubens. Die ganze islamische Theologie hat zwei Kapitel, zwei große Kapitel allerdings. Es gibt nur einen Gott und Mohammed ist sein Prophet. Theologisch, aber das jetzt nur so ganz am Rande gesagt, wäre das eine interessante Frage, wie er zu diesen zwei Themen kommt. Wir haben nämlich in der ganzen byzantinischen Theologie dieselbe Grundeinteilung. Theologia Oikonomia. Die Lehre von der Heilsvermittlung und die Lehre von Gott selbst. Die Fäden, die sind stärker als man gewöhnlich meint. Freilich ist vieles schwer nachweisbar. Das liegt aber vor allem eigentlich auf der christlichen Seite, weil uns aus der Zeit und aus dem Raum so wenig Quellentexte erhalten. Es gibt nur einen Gott, dem man keinen anderen beigesellen darf. Diese Beigesellung, das Schirk, ist die schlimmste Sünde im Islam. Ja, man kann anders sagen, ist die einzige Sünde, die Allah nicht vergibt. Und einmal uns geläufige Begriffe hergenommen. Schirk ist Todsünde. Alles andere ist lästige Sünde. Darüber sieht Allah hinweg, denn er ist ja der Barmherzige, der Erbarmer. Dieser Glaube an den einen Gott, der wird nun recht drastisch eingehämmert. Mit großem Schrecken arbeitet er da. Und Mohammed hat schon Mittel gehabt, seine Leute zu beeindrucken. Da ist die Gerichtspredigt, da ist die Rede vom Auferstehungstag, wo jeder vor Allah hintreten muss und sein Tun und Lassen verantworten muss. Da werden die Qualen der Hölle und die Freuden des Paradieses des Himmels sehr eingehend geschildert, und das ist ja etwas, was allgemeiner bekannt ist, vor allem eben von den Freuden des Paradieses. dass da die sinnlichen Freuden durchaus nicht fehlen und eine große Rolle spielen. Etwa in der Sure 81, ich kann vielleicht ein paar Verse wenigstens vorlesen. Ja, wenn die Sonne verhüllt ist, das ist also das Gericht. Wann tritt das ein? Und ich will da einige Verse auslassen. Wenn die Sterne betrübt sind, wenn die Berge fortgeblasen werden, wenn die Ordnung, heißt es dann, aufhört in verschiedenen Versen, und wenn der Himmel aufgedeckt wird, wenn das Feuer angefacht wird, wenn der Garten nahegebracht wird, dann wird jede Seele wissen, was sie gebracht, vor das Gericht gebracht hat. Sie selber, jede muss sich verantworten. Ich rufe die Planeten zu Zeugen, die Voraneilenden und die sich Verbergenden und die Nacht und die Morgenröte und so weiter. Da kommt die Wahrheit für jeden heraus. Und das wäre das Gericht, das führt doch zu weit. Wir haben nicht so viel Zeit, dass wir uns jetzt solche Texte vorführen können. Diese Gerichtspredigt hat sicher Eindruck gemacht. Aber denken Sie ja nicht, dass die ganze Gemeinde von Mekka eben zugejubelt hätte. Das genau das Gegenteil war der Fall. Am schärfsten war der Widerstand in der eigenen Verwandtschaft zu spüren. Und das war eine sehr begreifliche Sache. Mekka ist schon vor Mohammed die zentrale Wallfahrt des ganzen, zum allermindesten von Nordarabien, und da geht es halt ums Geld. Wenn er eben diese verschiedenen Götzen abschafft, kommen die Pilgerfahrten nicht mehr, verlieren sie ihr Geld. Das ist ganz offensichtlich, dass die für ihren Gewinn gefürchtet haben und daher den Mohammed bedrängt, bedrückt haben, so gut sie es fertiggebracht haben. Im Ganzen gesehen war die ganze Predigt bei seinen Landsleuten in Mekka erfolglos. Besser wurde es erst, als er Gelegenheit hatte, mit Yathrib anzuknüpfen, dass er später, wie ich schon sagte, den Namen Medina, Madinat al-Rasul, die Stadt des Propheten, hieß, dahin auszuwandern. Das ist die berühmte Hijra 622 nach Christus. Unter schwierigen Umständen ist er da hingewandert und hat hier gleich eine Gemeinde gehabt, und da beginnt eigentlich auch erst seine politische Sicht. Er musste sich ja in dieser ganz fremden Umgebung durchsetzen. Vor allem auch den jüdischen Gemeinden gegenüber, denn die hatten das Geld. Und Mohammed hatte keins und seine Leute hatten Hunger. Ja, er ist bei all dem überzeugt, Gottes Willen bis ins Letzte zu tun. Und Allah, der bestimmt auch alles. Das ist ja einer der immer wiederkehrenden Sätze. Gott leitet recht, wen er will, und führt in die Irre, wen er will. Das ist die schwierige Frage, die ich eben nur andeute hier. Ist der Mensch überhaupt frei nach dieser Auffassung? Auch im Islam eine sehr umstrittene Frage. Eine lähmende Frage. Wenn man Mohammed ernst nimmt, gibt es keine Freiheit. Gott führt in die Irre, wen er will. Oder Allah sagt im Koran, die zur Linken, was kümmert's mich? Die zur Rechten, was kümmert's mich? Scheine Willkür. Und in der Tat, dieser Gott Mohammeds, dieser Allah, ist absolute Willensmacht. Und man sagt nicht zu viel, wenn man sagt, dämonische Willkür. Wo der Mensch nicht einmal das Recht hat, zu fragen, warum Allah das so macht. Das sind für uns schwer fassbare Gedanken. Der positive Einfluss des altarabischen Heidentums ist aber auch noch spürbar in dieser Religion. Man kann damals so sagen, nicht wahr, es ist etwas, was aus dem Judentum kommt, eine zweite Gruppe von Ideen und Vorstellungen aus dem Christentum, aber es bleibt auch etwas Urarabisches. Ich nenne das nur ganz kurz. Die Pilgerfahrt nach Mekka hat Mohammed beibehalten und zu einer der großen Pflichten gemacht. Jeder Muslim, männliche Muslim, muss einmal in seinem Leben diese Pilgerfahrt machen. Mohammed hat wohl diese vielen kleinen Heiligtümer in Mekka beseitigt, aber die Kaaba ist geblieben. Das zentrale Heiligtum des Islam bis auf den heutigen Tag. Sie wissen ja nicht, auf diesem großen Platz, da steht dieser schwarze Stein. In Wirklichkeit ist das nicht die Kaaba, denn die Kaaba, die echte, das sind drei Gesteins, kleine Steine, die in diesem großen Kubus, wenn sie so oft abgebildet sind, eingemauert sind. Aber das ist ein Heiligtum aus vorislamischer Zeit, das nicht einmal Mohammed abzuschaffen wagte. So hat er es in seine Religion übernommen und der ganzen Pilgerfahrt dahin einen bestimmten Sinn gegeben. Meine Damen und Herren, also seien wir darüber nicht so arg enttäuscht oder denken wir jedenfalls nicht verächtlich, dass Mohammed diese Sache nicht überwinden konnte. Im Christentum gibt es viele getaufte Heiden, bis auf den heutigen Tag. Heiligtümer, heilige Orte und so weiter. Man konnte den Kult nicht ausrotten und so haben eben die Christen das einzig Richtige und Mögliche getan. Sie haben den Kult getauft. Einen christlichen draus gemacht, so hat es Mohammed ja auch. Nach dieser Kaaba in Mekka ist ja auch die Gebetsrichtung bestimmt. Irgendeine interessante Geschichte. Am Anfang war die Gebetsrichtung nach Jerusalem gerichtet, die Kibla. Wo eben Mohammed noch meinte, er verkündet genau dasselbe wie die Juden in ihrem Alten Testament und die Christen in ihrem Neuen Testament haben. Da war die Gebetsrichtung nach Jerusalem gerichtet. Nun da in Medina, da musste er den Widerspruch der Juden spüren. Und das ist nun eine merkwürdige Sache. Und Sie dürfen nicht meinen, er hat nur Geld gebraucht und deswegen hat er diese Judengemeinden so grausam, tatsächlich grausam ausgeräumt. Sondern zuerst kam die geistige Auseinandersetzung. Er hat ihnen gesagt, wir haben doch denselben Glauben. Wir glauben noch an Abraham und so fort. Abraham ist ja eine zentrale Figur im Islam. Aber die Juden haben ihn nur ausgelacht. Mohammed konnte, nach allem, was wir wissen, weder lesen noch schreiben. Er konnte die Heilige Schrift der Christen und der Juden nicht gelesen haben. Er hat nur mündliche Berichte gehabt. Und die waren halt etwas schülerhaft, mangelhaft, tendenziös. Wie wir ja aus diesen vielen Einzelstellen ersehen können. Und wenn der nun kommt und den Juden sagt, ich habe dieselbe Offenbarung wie ihr, da könnten die Juden nichts anderes machen, als ihn auslachen. Das hat aber der stolze Araber nicht ertragen. Und von daher kommt die ganze Umstellung. Die Umstellung gegen die Judengemeinden, die ausgerottet werden, wo sie treffen kann. Die Änderung der Gebetsrichtung, der Kibla, nach der Kaaba in Mekka, Sie finden in jeder Moschee, wo sie auch in der Welt stehen mag, die Gebetsnische. Da ist die Richtung nach Mekka angezeigt. Und jeder echte Moslem weiß diese Richtung. Und wenn er mitten in der Wüste ist, kann er sich orientieren und wird zum Gebete niederknien und sich nach Mekka ausrichten. Es gibt noch mehr Zeichen dieses Umschwungs. Fasten. Nicht wie die Juden, sondern in anderer Art. Davon werde ich ja morgen kurz einiges sagen. Gottesdienst nicht mehr am Samstag. Nicht am Samstag wie die Juden, nicht am Sonntag wie die Christen, sondern am Freitag. Das ist der Gottesdiensttag im Islam. Sehen Sie, da ist eine Wende in ihm vorhanden. Und die war von sehr großer Bedeutung. Die ist im Koran sehr wohl spürbar. Sehen Sie, hier beginnt eben die Emanzipierung von Judentum und Christentum. So dass der Islam eine eigene Religion geworden ist. Ja, wie wird er denn nun einfach mit den Juden und Christen fertig, mit den Al-Kitab, mit den Leuten des Buches, vor denen er den Respekt lebenslang nicht verloren hat? Denken Sie daran, nachher in der Zeit der großen Eroberungen, da gilt ja mehr oder weniger der Grundsatz, werde Moslem oder stirb. Ausgenommen die Juden und Christen. Die durften ihre Selbstständigkeit allerdings untergeordnet behalten, mussten aber zur Verdemütigung eine Kopfsteuer zahlen. Aber da steckt von Anfang an drin, die gehören irgendwie zu uns, da sind Leute, die eine heilige Offenbarung haben, die Al-Kitab. Ja, wie hilft er sich jetzt gegen die? Ja. Juden wie Christen haben ihre heiligen Schriften verfälscht. Das ist nicht mehr die ursprüngliche Offenbarung Gottes, die in ihrer heiligen Schrift steht. Freilich ist das eine sehr einfache Methode, alles, was ihm nicht gefällt, auszuscheiden. Was ihm im Alten und Neuen Testament nicht gefällt, das haben eben die Juden gefälscht. Ein kleines Beispiel. Da steht im Neuen Testament der Christen. Dieser Jesus ist von den Juden gekreuzigt worden. Unmöglich. Gottes Sohn. Das ist er sowieso nicht. Er ist ein Prophet, ja. Und zwar einer der ganz großen Propheten, der letzte große vor Mohammed. Dass Allah zulässt, dass der Prophet von den Juden gekreuzigt wird, ist ganz unmöglich. Das kann nur von den Christen oder von den Juden gefälscht sein und ins Neue Testament so herein. Das ist natürlich ein Prinzip, wie man mit manchen Offenbarungswahrheiten leicht fertig wird. Und die Gelehrten, vor allem die abendländischen, rätseln heute immer noch, warum Mohammed da so scharf war, Jesus kann nicht gekreuzigt worden sein. Eine absolut sichere Lösung dieser Frage kann ich Ihnen auch nicht sagen. Jedenfalls nach Mohammed gibt der Koran die älteste und echte Offenbarung. Und sehen Sie, hier tritt nun Abraham in den Vordergrund. Und bleibt eine zentrale Figur durch den ganzen Koran hindurch. Abraham, der hat noch den echten Glauben gehabt, den nachher die Juden verfälscht haben. Es ist also ein Rückgriff auf, sage ich einmal, die ursemitische Religion. So etwa könnte man sagen. Jetzt werden Sie besser verstehen, warum ich vorhin sagte, er ist nicht Religionsstifter eigentlich, sondern Reformator der die echte Offenbarung, die echte Religion wiederherstellen will. Eigentlich diese Gestalt des Abraham, die hat ihre ganz große Bedeutung erlangt und hat sie bis heute. Soll ich Ihnen ein kleines Beispiel sagen? Da kommt noch eine Geschichte hinzu, der Ismael. Ja nun, Sie wissen ja, Abraham will seinen Sohn Isaac opfern und wird ja dann von Gott daran gehindert. Das ist jüdische Fälschung. Der älteste Sohn Abrahams ist nach islamischer Theologie, der Ismael. Und Abraham und Ismael haben die Offenbarung, die erste Offenbarung bekommen. Und Abraham und Ismael haben die Kaaba gebaut. Da ist die wahre Religion. Und Abraham und Ismael haben die Verheißung bekommen. Euch gehört das gelobte Land. Das finden Sie heute politisch stark ausgewertet. Die Juden haben überhaupt keinen Anspruch auf Palästina, denn der Isaac ist, von dem sie abstammen, der ist der Nachgeborene. Die Verheißung ging an Ismael. Ja, nun, wie alt dieses Theologumenan ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ob diese Umstellung in dieser medinensischen Zeit kam, so sagt man gewöhnlich, ist doch fraglich. Könnte doch noch älter sein, aber wir können diese Überlieferung nicht mehr nachprüfen. Sehen Sie, so haben uralte Geschichten, und hier kann man ja doch wohl sagen, die in ihrer Form etwas Legendäres haben, haben ihre praktischen Folgen bis auf den heutigen Tag. Und das wird nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen nie einen Frieden zwischen Israel und den Arabern geben. Und es wird nicht nur sehr schwer zu einer Verständigung kommen, infolge der, das darf man ja in diesem Kreis sagen, sonst darf man es nicht laut sagen, infolge der unheimlichen Gräuel, die die Juden bei der Vertreibung der Araber begangen haben. Sondern da steckt eine Idee dahinter, eine uralte Überlieferung. Denn Islam gehört das Heilige Land, denn Islam gehört Jerusalem. Und nun kommt noch eine Pseudophilologie hinzu. Was heißt denn Abraham? Das finden Sie auch in christlichen Schriften. Der Alte, der Älteste sei, nicht in der Bibel, anderen. Da wird das Wort erklärt als Vater der Vielen oder Vater der Völker. Warum hat Allah den Mann Abraham genannt? Der ist der Vater aller Völker. Also gehören alle Menschen, alle Völker dem Islam. Das ist wiederum eine Ausdeutung, die Sie keinem Moslem ausreden können. Also hat der Islam die Aufgabe, alle Völker zu bekehren. Ich werde vielleicht zeitgleich über den Heiligen Krieg, von dem Sie sicher etwas gehört haben, noch etwas sagen. Das ist heute ein unsympathisches Thema im Islam. Die Idee ist vorhanden. Es gibt nur zwei Gruppen von Menschen. Der Islam, die gehören Allah. Und alle anderen, die sind zu bekehren oder die müssen sterben. Ich sagte ja, dass man heute Einschränkungen, Umdeutungen versucht, und zwar ganz nüchtern gesagt, aus der Machtlosigkeit des Islam heraus. Aber meine Damen und Herren, nur aus der Machtlosigkeit heraus. Die Idee ist lebendig. Das sind Dinge, die wir Abendländer leicht übersehen. Noch ein paar Bemerkungen über die weitere Entwicklung. Nach dem Tode Mohammed 632 brachte ja die Nachfolgefrage einige Wirren, da er keinen Sohn hinterließ. nur einige Töchter und keine Nachfolger bestimmte, aber dann wurde ja der Abu Bekr, sein Freund, der Kalif, Kalifa, Stellvertreter, Repräsentant, weiß doch etwa. Und ihm gelang die Unterwerfung der widerspenstigen arabischen Stämme. Und nun beginnt die Zeit der großen Eroberungen. Das geht ja so in einem Flug, möchte man sagen. Und mit was für primitiven Mitteln und auf was für eine Welt sind die gestoßen? Auf die starke Welt, Militärmacht Rom beispielsweise. Nichts hat standgehalten. In rascher Folge werden Syrien, Palästina, Irak, Persien, Ägypten erobert. 32 ist er gestorben, über 34 ist Ägypten schon erobert. Und nun geht es über ganz Nordafrika hinweg. Inzwischen ist er schon sein Nachfolger im Dienst der Otman, den wir an anderer Stelle noch einmal, den wir nochmal begegnen werden. Und Sie wissen ja, wie dann die Herrschaft weiterging, bis Spanien herüber. Hier haben wir dann, also von 661 an, haben wir ein Herrschergeschlecht, das auch politisch irgendwie durchgesetzt hat. Das sind die Umayyaden, die das Kalifat von 661 bis 750 innehatten. Zu Damaskus regierten, einen glanzvollen Hof organisierten und führten und die Eroberungen fortsetzten. Unter ihnen wurden ja Spanien zum größten Teil erobert, Südfrankreich bis 732 ihnen bei Poitiers Halt geboten wurde von Karl Martel. Ja, das waren große Zeiten. Freilich dieses Jahr 732, das bedeutet einen Einschnitt. Damit wird die Zeit der großen Eroberung aufgehört. In Südfrankreich soll es ja in manchen Tälern heute noch nachkommen. Der Araber aus dieser Zeit. Eingesprengt in die französische Bevölkerung, volksmäßig eine nordafrikanische Bevölkerung, die also im Körperbau, in Spracheigentümlichkeiten, in der Bauweise und so weiter, heute noch von dieser Eroberung der Araber im 8. Jahrhundert Zeugnis gibt. Die Umayyaden waren Araber und haben die Araber sicher begünstigt. Aber 750, ich kann das ja noch ganz kurz abmachen, da kam eine Oppositionsbewegung zum Ziel und die Abbasiden, anderes arabisches Geschlecht, bekam das Kalifat. Die haben dann nicht mehr in Damaskus residiert, sondern in Bagdad. Unter den Abbasiden begann eine innere Krise. Eine Blüte der Theologie und aller Wissenschaften. Aber das Kalifat entwickelte sich hier zu einem Herrschertum von Gottesgnaden, zu einer wirklich absoluten Despotie. Und trotzdem konnten die Abbasiden nicht verhindern, dass sich immer wieder ein Landesteil selbstständig machte. Das alles kann man ja in der Korangeschichte gleich nachlesen. Die Herrschaft der Abbasiden ging zu Ende 1258 im großen Mongolensturm, der ja so viel an großer Kultur restlos zerstört hat. Man muss freilich sagen, dieser Mongolensturm hat in Bagdad einen Kalifen getroffen, der weder politisch noch religiös eine gute Figur machte. Nur eine gewisse Entachtung da. Andererseits ist in dieser Zeit in den Kernlanden das Arabertum entthront war. Aber am Randgebiet in Spanien, auf Sizilien, entsteht gerade in dieser Zeit eine große arabische Kultur, deren Blüte ja bis ins 15. Jahrhundert hineinreichte. Die Herrschaft der Mongolen wurde von den Türken abgelöst. Der türkische Sultan, der war ja dann das Haupt des ganzen Islam. Was da alles dazu gehört, das war die Eroberung von Konstantinopel, der Vormarsch nach dem Westen, der 1683 erst vor Wien aufgehalten werden konnte, das sind ja bekannte Dinge. Die türkischen Sultane waren zugleich Kalif des ganzen Islam bis 1924, wo der letzte Sultan abgesetzt wurde und in der Türkei eben die Trennung von Staat und Kirche durchgeführt wurde. Seither fehlt dem Islam ein nach außen sichtbares Oberhaupt. Es sind Bewegungen im Gange, wieder ein solches zu instituieren, Bewegungen von verschiedenen Seiten aus, die gerade eben durch die Rivalität nicht zum Zug kommen. Das Kalifat hat den religiösen Niedergang nicht verhindern können. Dem Ansturm, ja, man müsste zunächst noch sagen, dem Reichtum ist der Islam schon ein gut Stück erlegen, schon unter den Umayyaden, aber dann vor allem dem Ansturm der Wissenschaft und Technik musste er weichen, so dass die meisten islamischen Länder in den Rang von Kolonien herabgesetzt wurden. Das ist auch eine merkwürdige Geschichte. Die Welteroberer stehen machtlos da und werden Kolonien des Westens. Man kann die Sache allerdings auch von der anderen Seite betrachten. Das Christentum musste sich wehren und hat sich gewehrt. Aber was haben denn die ganzen Kreuzzüge neben unendlichem Leid eigentlich am Positiven gebracht? Ja, man kann zwei Dinge nennen. Sie haben dem Islam wieder einmal Einhalt geboten. Und zweitens, das geht uns aber hier weniger an, und das ist die größte Leistung. Die Kreuzzüge haben eine neue Linie ins Abendland gebracht. Über die Jahrhunderte vorher, das ist eine Nord-Süd-Bewegung. Die Deutschen gehen nach Italien. Diese Linie ist ausgebaut, von Sizilien bis nach Skandinavien. Und da fließt der kulturelle Ast. Und durch die Kreuzzüge kam die Querlinie, die Verbindung mit dem Osten. Und daher kommt als Gefolge der Kreuzzüge, gerade auf deutschem Boden, ein kultureller Höhepunkt. Das ist ein Ergebnis, das man nicht übersehen soll. Ja, aber was hat das Christentum gegen den Islam ausgerichtet? Doch im Grunde recht. Und wir wollen es nicht übersehen. Die Überwindung des Islam ging gar nicht von der religiösen Kraft des Abendlandes aus, sondern vom Geld und von der Maschine. Der Kaufmann und der Techniker haben diese Länder zu Kolonien gemacht. Nicht die religiöse Kraft. Es gibt bei uns allerhand Punkte, die einer ernsten Gewissenserforschung wirklich wert sind. Darum habe ich eingangs auch so angedeutet, nicht wahr, so dass man so sagt, das ist eine minderwertige Religion. Das Urteil ist eines Christen unwürdig. Nun sehen Sie, dieses Riesenreich des Islams ist auseinandergefallen, nicht nur in Einzelreichen, sondern zumeist sogar in Kolonien. Und trotzdem ist der Geist nicht untergegangen, das Gefühl der Zusammengehörigkeit ist geblieben. Es hat immer Männer gegeben, und vor allem die Bruderschaften, von denen ich ja später auch noch kurz zu sprechen habe, die die islamischen Völker im Glauben erhalten haben und die ihnen das Bewusstsein von der Sendung, vom großen Auftrag erhalten haben. Und aus diesem Bewusstsein weniger und kleiner Gruppen geht das Erwachen des Islam, das wir in unseren Tagen erleben, hervor. Das ist eine religiöse Bewegung im tiefsten Grund. Und so stehen wir auch wiederum einander gegenüber. Im Mittelalter. Und das ist eine Einteilung, die zuerst bei arabischen Schriftstellern auftritt. Da wird die Welt in zwei Teile geteilt. Da sind die Arabi und die Rumi, die Römer. Alles, was da westlich von der großen Linie ist, das sind Rumi. Und diese Einteilung tritt ja auch bei byzantinischen Schriftstellern dann auf. Die zwei großen Blöcke, ja, zwischen denen die letzte, die religiöse Entscheidung. Ja, nun hätte ich aber immer noch etwas zu sagen über die innere Entwicklung. Doch, ich will das recht kurz machen. Wenn Sie so heute die Einteilung, Aufteilung des Islams irgendwo nachlesen, dann heißt das, es sind zwei große Richtungen, die Sunniten und die Schiiten. Die Sunniten, das sind die Leute, natürlich halten sich beide für die Orthodoxen, das sind die Leute, die neben dem Koran auch die Überlieferung in einem bestimmten Umfang noch gelten. Die Schiiten, das ist vor allem Persien, die haben ein anderes Gepräge. Ursprünglich ist das eine ist diese Teilung aus politischen Gründen hervorgegangen, darauf will ich nicht mehr eingehen, vom 7. Jahrhundert an schon, bekommt aber die Schia eine große Bedeutung durch eine andere religiöse Auffassung. Nicht wahr, der Mohammed ist tot, so vieles ist ungeklärt. Es gibt doch im Koran krasse Widersprüche, was ja kein Muslim zugeben würde. Aber vergleichen Sie einmal gewisse Suren aus der Mekkanerzeit mit den medinensischen, wo eben die Sicht Mohammeds und die politische Notwendigkeit, vor allem auch noch eine andere, da gibt es krasse Widersprüche. Ja, wie kann man das lösen? Nun, die Mutschiriten, eine Sekte, die hat gesagt, das weiß Allah allein und wir müssen warten, bis er es uns sagt. Da würden Sie aber denken, dass da viele nicht zufrieden waren. Und so kommt der Glaube, der Allah schickt immer mal wieder einen Propheten. Und der ist vor allem eben im ganzen Bereich der Schiiten, die unter sich wieder vielfach gespalten sind, lebendig. Da kommt der Imam. Da gibt es denn die Siebener Schia. Da hat es sieben große Imame gegeben. Und die haben alles geklärt. Dann gibt es die Zwölfer Schia, nach deren Glauben der letzte, der zwölfte Imam gar nicht gestorben ist, sondern irgendwo verborgen lebt und dann irgendwann auftritt, wenn Schwierigkeiten kommen. Und die klärt. Sehen Sie, da ist also irgendein anderes Moment, eine Notwendigkeit der Abhilfe. In der Not hat hier zu einer Auffassung geführt, die Mohammed doch wohl ganz fern gelegen ist. Sage ich noch etwas so ganz als Fußnote. Zu dieser Schia gehören auch die Ismaeliten. Die sind ihnen vielleicht am öftesten begegnet durch den Aga Khan und die Bekung. Und nur deswegen, damit Sie wissen, was das ist, will ich mit drei Sätzen das abtun. Ja, das ist eine ziemlich große Sekte in Indien vor allem verbreitet und in Ostafrika. Eine schiitische Sekte. Wie nun ihr Glaube wirklich aussieht, das wissen Sie vielleicht selber nicht. Sicherlich weichen Sie am meisten vom orthodoxen Islam ab. Von einer einheitlichen Lehre dieser Sekte kann man unmöglich sprechen. Es gibt nur gewisse Grundzüge. Gott ist unendlich erhaben, gibt nur einen natürlich, ist unendlich erhaben, vollkommen unzugänglich. Und dann kommen philosophische Dinge. Von ihm emanieren die Weltvernunft und eben die Bestellung des Imam und so allerhand Dinge. Das erinnert ja an griechisch-neoplatonische Philosophie, wo vieles da auch herstammen wird. Das ist also eine Sekte und anscheinend gehören ja da vor allem reiche Kaufleute dazu, denn die Sekte scheint sehr finanzstark zu sein. Andererseits wollen wir nicht zu verächtlich von den Leuten reden. Sehen Sie, es ist halt einfach eine Not, wenn mit diesem starren Eingottglauben und den härtesten Forderungen Allahs das moderne Leben zusammenstellt. Absolutes Zinsverbot. Wie wollen Sie denn da heute durchkommen? Übrigens gibt es auch ein Zinsverbot im Urchristentum. Ne? Hat das Christentum das durchhalten können oder gar der Welt auferlegen? Ich stelle nur die Frage. Die Antwort wissen Sie alle selber. Und sehen Sie, so ist halt die Schia und vor allem eben die Ismailiten sind ein Versuch zu modernisieren. Im ganzen Islam spüren Sie heute das Bestreben zu modernisieren. Und da kommen natürlich manche Merkwürdigkeiten heraus. Ich habe Ihnen die Entwicklung aufgezeigt und damit doch die äußere Gestalt, hoffe ich, ein bisschen klar gemacht. Ja, nun, wie ist die heutige Situation? Sie sieht anders aus, wenn wir Abendländer und Christen den Islam betrachten, davon habe ich Ihnen ja einiges gesagt, und sieht anders aus, wenn Muslim selbst sich darüber Gedanken machen. Und das ist nun in den verschiedenen, wie soll ich sagen, Ländern, Provinzen, die dem Islam angehören, außerordentlich verschieden. Am geschlossensten prägen irgendwo noch und andertümlichsten die arabischen Länder auf. Ich werde eben sagen, der hat die modernsten Autos und die modernsten Telefone und überhaupt die modernsten Maschinen. Hält aber stur am Koran fest. Das ist seine Art zu modernisieren. Den Westen ausnutzen, soweit man immer noch kann. Aber überzeugungsmäßig strenger Muslim. Auch wenn er in Deutschland ist, der hält seine Gebetsstunden jeden Tag. Der hält sich an die Vorschriften des Korans. Anders ist es in Ägypten. In Ägypten waren die Engländer, auch so ein bisschen fast alle westlichen Völker, zu stark und zu lang. In Ägypten brodelt es viel stärker. Da ist eine Reform im Gange, auf erzieherischen Gebiete vor allem. Wenn man islamische Autoren häufig liest, dann kommt da etwas, worüber wir lächeln. Das ganze Elend führen Sie, die ganze Stagnation des Islam führen Sie darauf zurück, dass Ihre Leute zu wenig wissen. Und so können Sie nicht laut und häufig genug rufen, lernen, lernen, mehr wissen. Von dem allein kommt die Neugestaltung der Religion auch. Aber es gibt noch andere Dinge, also in Ägypten werden sehr wichtige Dinge, kann man sagen, in dieser Modernisierung ausprobiert. Wiederum ein Zurück zum Islam des Koran, aber so, dass man auf die ganze moderne Kultur nicht verzichten kann. Anders ist es natürlich in den nordafrikanischen islamischen Gebieten, ja nun, die sind halt auch politisch heute so schwierig daran. Ich will Ihnen so ein islamisches Zeugnis in kurzem vorführen, aber nur zusammenfassen. Das ist der Malik bin Abi, einer der ehrenwertesten Gestalten des nordafrikanischen Islams in unserer Zeit. Hat der Islam noch religiöse Kraft, fragt er. Tja, er sagt, der Islam ist halt eine große Mischung, wo niemand mehr klar sieht. Altes und Neues geht durcheinander. Er hat einen interessanten Vergleich. Die Welt des Islam ist eine Welt, deren Kopf nach den Gewohnheiten von 1958 denkt. Buch ist fortgesetzt geschrieben. Deren Füße nach dem Gesetz von 1369 marschieren und deren Leib aus allen dazwischen liegenden Epochen gebildet ist. Und daraus soll etwas Lebendiges und Einheitliches sehen. Sehen Sie, das ist eine Sicht von innen her. Die spüren natürlich die Not noch viel größer. Und die sehen die Gefahr, die die Begegnung mit dem Westen dem Islam als religiösen Phänomen bringen kann. Ich selbst meine allerdings bei aller Äußerlichkeit im gelebten Islam ist die religiöse Kraft im Islam noch stärker oder mindestens so stark im Christentum wie im abendländischen Christentum ganz bestimmt. Wir haben viel mehr modernisiert wie der Islam. Nicht nur alles Mögliche übernommen, sondern wir passen uns auch geistig an. Ich war vorhin in der Kirche von Eckhard Münch, zum ersten Mal in meinem Leben. Da steht, wenn man rausgeht, kommt der Profinger. Fürchte Gott. Die Furcht vor Gott, die wird kaum irgendwo so stark gepredigt wie im Islam. Ich stelle Ihnen ein Werk der Religionsphilosophie neuesten Datums entgegen, katholisches Werk von einem Kollegen, den ich sehr schätze. Da heißt es, ja, der Mensch empfindet dem Göttlichen gegenüber Furcht. So war es in den primitiven Religionen, in den Hochreligionen, zumal im Christentum, hat sich das zu einer stillen Ehrfurcht gewandelt. Sagen wir doch ehrlich, das Ganze ist verloren gegangen. Wir sind anders, wir reden mit dem Herrgott, warum denn nicht? Und was? Man redet doch auch mit dem Himmel. Sehen Sie, da hat der Islam eine ganz andere Kraft, jedenfalls als wir so äußerlich vermuten können. Ich kann nur die Tatsachen hinstellen. Ob er diese Kraft wieder in breiter Ebene lebendig machen kann, die Bemühungen sind da. Hören Sie mal einem zu, der aus Afrika kommt, aus Ägypten oder aus dem Orient, wie tief der beeindruckt ist von dem Gebetsleben dieser Leute. Ob ganz mit Recht, ist noch eine andere Frage. Aber jedenfalls wird das Gebet heute viel ernster genommen wie vor 20 Jahren etwa. Die religiösen Bruderschaften, ja, die entwickeln sich nach zwei Seiten. Nach einer schlimmen, und die kennen wir vor allem im Abendland, aber auch nach einer guten. Sie haben einen moralischen Einfluss. Auch die Theologie ist in einer Selbstbesinnung und einer Umgestaltung, die freilich auch furchtbare Schwierigkeiten hat. Die berühmteste Universität des Islam ist ja Al-Azhar, Kairo. Ja, die ist noch von Farouk gewaltsam umorganisiert worden. Eigentlich sind hier noch zwei Fakultäten zunächst angegliedert worden. Denn Sie müssen denken, mit so einem Islam war der gesamte Unterricht nur anhand des Korans gegeben. Sie müssen sich das einmal so klar machen, Sie studieren Medizin und haben als Lehrbuch nur das Neue Testament. Sie studieren Jurisprudenz und haben nur das Neue Testament. Da ist natürlich jetzt ein gewisser Umbau, der sehr schwierig vor sich geht. Und trotzdem ist eben hier die Besinnung auf die geistigen Werte. Vorerst meint der Malik bin Abi, sei es halt in Kairo auch so, dass die Studenten auf neuen Bänken sitzen, aber der Unterrichtsgegenstand, die Unterrichtsmethode sei noch die alte. Aber das wird nicht so bleiben, es wird eine Umgestaltung kommen und die Kraft, die Grundkraft ist vorhanden. Vielleicht profitieren wir selber religiös noch etwas davon. So, ich denke, da gehen gleich mit Feiern. Ich habe Ihnen die Mühe gemacht, da geht's.